Erfolg ist Talent mal Training mal Mindset. Und die entscheidende Logik hinter der Formel ist, dass es ein Produkt ist, eine Multiplikation. Denn meine Erfahrung und auch viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, am Ende ist keines dieser drei Faktoren verhandelbar und ersetzbar, vor allem für nachhaltigen Erfolg.
Willkommen zu Erfolgsmuster, was Top-Leader stark macht. In diesem Podcast sprechen wir mit prägenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Spitzensport und Wissenschaft über Führung in komplexen Zeiten. Warum gelingt es manchen Menschen, über viele Jahre hinweg außergewöhnliche Leistungen zu bringen, während andere trotz Talent hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben? In dieser Folge geht es um mentale Stärke, den Umgang mit Rückschlägen, die Bedeutung von Haltung und um die Frage, was nachhaltigen Erfolg wirklich ausmacht. Präsentiert von Markus Lohmann.
Herzlich willkommen bei Erfolgsmuster, dem Podcast, in dem wir schauen, was Top-Leader wirklich stark macht. Mein heutiger Gast hat vier Karrieren in eine gepackt. Dr. Michael Ilgner. Er ist Olympiateilnehmer im Wasserball, dann war er Strategieberater, 14 Jahre an der Spitze der Deutschen Sporthilfe und dann der oberste Personalchef der Deutschen Bank. Heute ist er Unternehmer, Investor und Dozent. Und er hat ein Buch geschrieben, das eine ganz wichtige Frage stellt. Was unterscheidet dauerhaften Erfolg von einem Glückstreffer? Seine Antwort ist dabei eine Formel, nämlich Talent mal Training mal Mindset und fünf Haltungen, die ganz klar dahinter stehen. Michael, herzlich willkommen bei Erfolgsmuster. Schön, dass du da bist.
Danke dir sehr, Markus. Ich freue mich auch sehr, bei dir im Podcast zu sein.
Michael, du hast dich ja in deinem Leben in Welten bewegt, die sehr unterschiedlich sind. Einmal das Schwimmbecken, dann war es die Beratung, dann war es die Sporthilfe und dann auch nochmal die Deutsche Bank. Ich würde sagen, dass wir mal schauen, was du da über Erfolg gelernt hast, dass man jetzt nicht unbedingt aus deinem Lebenslauf lesen kann. Und wenn du jetzt zurücksiehst und irgendwann hast du ja offenbar damit angefangen, Muster dahinter zu suchen. Was war denn dabei der Auslöser?
Ich habe interessanterweise schon während noch der sportlichen Karriere und in der Ausbildung mich bei meiner Dissertation mit dieser Frage beschäftigt, weil mich der Sport A begeistert hat und B auch für mich wirklich eine Bewältigungsstrategie war, auch in meiner Kindheit für schwierige Phasen, früh den Vater verloren, dann im Sport Haltung gefunden, dass man doch eigentlich das herauskristallisieren muss, was es im Sport gibt, wenn es jemanden wie mich und viele andere so fesseln kann und so viel Orientierung geben kann, dass es eben nicht nur die schönste Nebensache der Welt bleibt. Und da habe ich mich in meiner Dissertation mit dem Ich und Wir beschäftigt, in der Mikroökonomie, wo im Prinzip rausgekommen ist, einem leistungsstarken Team ist mehr das Wir dominant, aber auch das Ich wichtig und die Kombination von beidem macht es. Und über die Jahre habe ich mich mal mehr, mal weniger mit solchen Fragen beschäftigt. Natürlich auch gerade in der Zeit, als ich die Deutsche Sporthilfe geleitet habe und auch in der Deutschen Bank mit der Frage, was macht eigentlich die besten Talente aus? Wie finden wir sie? Wie halten wir vor allem auch nachhaltige Höchstleistung nach? Und wie entwickeln wir das? Und um das dann wieder vereinfacht und emotional darzustellen, habe ich dann über die Jahre diese Formel entwickelt. Erfolg ist Talent mal Training mal Mindset. Und die entscheidende Logik hinter der Formel ist, dass es ein Produkt ist, eine Multiplikation. Denn meine Erfahrung und auch viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, am Ende ist keines dieser drei Faktoren verhandelbar und ersetzbar, vor allem für nachhaltigen Erfolg. Man kann mal einen Glückstreffer landen und man kann vielleicht durch viel Talent auch mal was erreichen oder durch viel Training sich etwas erarbeiten. Aber wenn nicht alle drei Faktoren zusammenkommen, hat man auf Dauer keine Chance, Weltspitze zu sein oder auch sein eigenes Potenzial bestmöglich auszuschöpfen.
Ja, das wäre jetzt natürlich gleich meine nächste Frage gewesen, weil rein mathematisch betrachtet ist es natürlich so, wenn einer der drei Faktoren bei Null ist, dann ist das gesamte Produkt Null. Das heißt, nur mit Training und nur mit Mindset, aber null Talent, komme ich dann auch am Ende des Tages nach deiner Erfahrung, und wenn wir auch die Forschung anschauen, nicht wirklich weit.
Also man kommt auch relativ weit, aber mir geht es ja hier wirklich auch darum, zuzuspitzen und Dinge so greifbar zu machen, dass man sich selbst herausfordert und weiterbringt. Und natürlich kann man mit wenig Talent und viel Arbeit und Mindset auch viel erreichen, aber Weltmeister und Olympiasieger wirst du wahrscheinlich nicht talentfrei werden. Und du wirst auch nicht in der Forschung oder in der Unternehmensführung oder in der Kultur zu den Besten der Welt gehören, wenn du das einfach nur gerne machst und viel Durchhaltevermögen hast, lange brauchst, um besser zu werden, was ja auch eine Definition von Talent ist. Und bei mir selbst war es so, am Anfang bin ich kurz geschwommen. Michael Groß war eins meiner Idole und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, ich kann noch so viel trainieren, da werde ich es nicht schaffen bis nach ganz oben. Und dann habe ich zum Glück Wasserball entdeckt und da hat einfach meine Disposition noch besser gepackt und ist letztendlich ja im Unternehmens- und Führungsalltag nicht anders. Eine der wesentlichen Herausforderungen aus meiner Sicht einer Führungskraft, um ein Team nach vorne zu bringen, ist eben letztendlich nicht anders als das eines Trainers. Ich muss verstehen, wo sind die individuellen Stärken, die Unterschiede, die Rollen meines Teams und wie entwickle ich die spezifisch auch weiter und bringe sie wieder zusammen. Wenn ich das nur über einen Kamm schere, dann kann ich auch gut werden, aber ich werde das bestmögliche Potenzial nicht ausschöpfen. Und es gibt ja auch eine Vielzahl von tollen Büchern über Mindset. Mir war es wichtig, das auch in den Mittelpunkt zu stellen, auch mit meinen 5 Mindsets, aber klar zu machen, das alleine ist naiv zu glauben, dass das einem an die Spitze bringt. In Unternehmen, in der Forschung, in der Wirtschaft generell oder im Sport. Und deswegen bewusst eine Multiplikation. Auf Dauer wirst du nicht ganz oben landen, wenn du nicht in allen 3 Bereichen ein Mindestmaß an Niveau mitbringst.
Wenn man sich jetzt eure Forschung gemeinsam mit der Sporthochschule Köln anschaut, dann, soweit ich das sehe, schätzen Sportler den Talentanteil am Erfolg auf so 20-30% ungefähr ein. Top-Manager sehen das ein bisschen anders. Kannst du dazu was erzählen oder die Kluft zwischen dieser Wahrnehmung erklären?
Ja, das ist super spannend. Da sind wir auch noch mittendrin in der Erforschung, haben jetzt gerade auch eine repräsentative Bevölkerungsbefragung gemacht und da wird der Unterschied noch gravierender. Kommt nämlich raus, dass allgemein dem Talent dann doch ein wesentlich höherer Faktor zugewiesen wird als bei Höchstleistern in Sport oder Führung. Und vor allem bei Athleten interessanterweise Training, da sind die Unterschiede zu Managern gar nicht so groß, aber Training eigentlich der entscheidende Punkt ist, wo allgemein der Bevölkerung man denkt, um Weltspitze zu sein, braucht man vor allem Talent. Was auch super spannend ist, wo gehen dann auch in die Details, ist beispielsweise, dass Spitzensportler auf die Frage, habe ich in meinem Leben etwas Besonderes erreicht, sehr viel niedrigere Antwortzahlen in der Skala von 1 bis 4 haben, ich glaube 1,8 ist der aktuelle Zwischenwert, als die allgemeine Bevölkerung, die irgendwo bei 3 liegt und die Manager liegen so dazwischen. Es ist interessant, finde ich, dass diejenigen, die vielleicht Olympiasieger und Weltmeister waren, sehr viel demütiger oder zurückhaltender auf ihre bisherigen Erfolge schauen. Das kann man jetzt auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Das kommt noch dazu. Und was, bevor wir jetzt zu sehr in die Interpretation ausufern, aber was aus meiner Sicht auch eine gewisse Form von gesellschaftspolitischer Botschaft dahinter ist, ist, dass man es am Ende selbst in der Hand hat und dass man es nicht darauf schieben kann, habe ich Talent oder nicht, und auch jeder seine eigenen Ziele definieren kann. Erfolg ist ja nicht Olympiasieger oder Weltmeister oder DAX-CEO, sondern jeder kann das am Ende selbst definieren. Und deswegen glaube ich, ist das es wichtig, dass man die Punkte in Relation zueinander sieht und nicht zu apodiktisch, aber immer wieder von den unterschiedlichen Bereichen lernt.
Ja, wenn wir den Unternehmensalltag ansehen, da wird ja enorm viel Energie darauf verwendet, vor allem auch Schwächen zu beseitigen. Du selber sagst, wir müssen die Stärken stärken, dass da ein großer Fokus drauf liegen soll. Warum fällt uns das so schwer? Warum fällt das uns vielleicht auch in unserem Kulturkreis so schwer?
Man könnte jetzt auch auf unsere aktuelle Lage gerade in Deutschland eingehen, auf die Frage, haben wir die Ambition, nach vorne zu gehen und was Neues zu erreichen, oder sind wir vielleicht auch in einer Phase, in der wir mehr einen Verteilungskampf führen? Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, weil es vielleicht auch ein bisschen gesellschaftspolitisch ist. Wenn ich jetzt in Unternehmen hereinschaue, ist aber das Prinzip gar nicht so viel anders. Denn Schwächen sind natürlich leichter messbar, weil man irgendein Ziel nicht erreicht hat oder einen Benchmark nicht erreicht hat oder im Vergleich zu anderen nicht so gut dasteht, als Stärken, die man oft auch in Potenzialen sozusagen messen müsste, wenn man dann weiß, was ginge eigentlich noch mehr. Und wenn natürlich ein Umfeld herrscht, in dem die Mehrzahl der Personen sich mehr darum kümmern, durch das Managen von Schwächen ihr Scheitern zu verhindern, weil sie vielleicht auch schon einen gewissen Karrierepfad hinter sich haben und jetzt nichts mehr riskieren wollen, dann fällt es Einzelnen natürlich besonders schwer, sich an den Stärken zu orientieren, um damit den Durchbruch zu schaffen. Denn aus meiner Sicht, das Managen von Schwächen verhindert das Scheitern und Stärken zu maximieren ermöglicht den Durchbruch. Und beides ist am Ende auch zu einem relativ hohen Maße eine Frage der Unternehmenskultur, also der Frage, wie nicht die Einzelnen, sondern das Team gemeinsam mit so einer Frage umgeht.
Ja, Du sagst ja auch, Talent heißt es nicht nur, dass man etwas aus dem Stand direkt kann, sondern auch, wie schnell vor allem jemand durch Übung, durch Training besser wird. Mhm. Wenn wir uns jetzt Führungskräfte anschauen, die dieses Talent eben trainieren wollen, wie finden die denn überhaupt heraus, wo denn ihr eigentliches Talent überhaupt liegt?
Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die auch nie zu Ende ist. Das ist auch gerade das, was so spannend ist, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und auch mal auf andere zu hören. Manchmal entdecken andere in einem ein Talent, das man vielleicht sich noch nicht getraut hat, auszuprobieren. Und dann kann es aber auf der anderen Seite wieder ganz banal werden. Einer der erfolgreichsten DAX-CEOs der letzten 20 Jahre hat mal in einem Kaminabend gesagt, ihr müsst das finden, was euch mühelos gelingt und dann die größtmögliche Herausforderung dafür suchen. Und für mich war es irgendwann mal so, dass ich gemerkt habe, sehr komplexe Vorstandssitzungen kann ich anscheinend besser leiten als viele andere. Und dann wurde das so ein bisschen zu meiner Superpower. Und das ist jetzt ein sehr banales vielleicht sogar Beispiel. Aber derjenige wäre vielleicht nicht erfolgreich gewesen, wenn er eine Forschungsabteilung geleitet hätte oder einen Expertenpfad gemacht hätte. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder die Ohren und die Augen offen zu halten und in sich selbst reinzuhorchen, aber auch auf andere zu hören. Zum Thema Feedback kommen wir bestimmt auch nochmal, sich ja. Das auch von Leuten abzuholen, von denen man es noch nicht kennt, um sich da auch immer wieder die Lernkurve steil zu halten. Vielleicht ist eine ganz einfache Frage, was würde ich eigentlich auch ohne Bezahlung oder Anerkennung tun und alle anderen würden mich bitten, im Team das zu tun? Also woran man erkennt, worin die eigene intrinsische Motivation liegt, aber auch von anderen, die sagen, Mensch, das ist eigentlich das, wo du in unserem Team den besten Beitrag leisten kannst. Und das kann man sich schon immer wieder selbst herausfiltern und anschauen.
Ja, du sagst ja auch, dass das Mindset der ja mit am stärksten vernachlässigte, aber auch irgendwie der am besten trainierbare Erfolgsfaktor ist. Warum, denkst du, wird dieses Thema dann ja doch oft auch einfach zu wenig ernst genommen, gerade wenn wir dann auf Führungskräfte, auf Vorstandsetagen schauen? Warum wird das dann nicht explizit trainiert, in welcher Art auch immer?
Erstmal möchte ich dann der Beobachtung zustimmen, wenn wir mal vergleichen. Wir kommen ja beide aus dem Sport. Wie selbstverständlich Mentaltraining schon seit Jahrzehnten im Sport ist, und sie machen es nicht alle und nicht alle gleich gut, aber das ist einfach, jeder würde erwarten, dass ein Sportler Mentaltraining macht. Und wenn du in Führungsetagen deutscher Top-Unternehmen zu sehr über das Thema Mentalität und Mindset sprichst, dann hat es leider zu Unrecht manchmal noch sowas von dem weichen Faktor, was schade ist, weil es ein ungenutztes Potenzial ist. Ich glaube aber auch, und deswegen komme ich nochmal auf meine Formel zurück, dass, wenn man es wiederum zu sehr alleine gewichtet, es eben auch eine Schwäche ist. Also es ist eben alles nicht nur Mindset. Und deswegen komme ich wieder zurück, Talenttraining, Mindset. Das muss auf diesen drei stabilen Säulen stehen, weil nur mit dem Mindset, ohne Expertise, ohne Skills, ohne Investment, ohne Budget, ohne langfristige Unnachgiebigkeit, kann ich noch so tolle mentale Voraussetzungen haben, werde ich es nicht schaffen. Deswegen denke ich, dass es sich schon weiterentwickelt hat, auch mehr wahrgenommen wird, aber darin noch das größte Potenzial ist, weil auch die Forschung zeigt, es ist ja das, was ich auch immer noch am meisten selbst in der Hand habe. Talent ist ein Stück weit nur, aber ein Stück weit auch eine Frage der Disposition. Training ist auch irgendwo endlich, aber am Mindset, an meiner Haltung, und das zeigen auch die Forschungen von führenden Psychologen, kann ich durch Bilder, durch Behaviors, durch das Messen von Vorbildern, durch Feedback-Loops mich immer weiterentwickeln. Aber es erfordert Reflexion, es erfordert Anstrengung und wir leben halt auch in einer Zeit, in der manchmal Geschwindigkeit, Reflexion dominiert. Das heißt nicht, dass man nicht zügig sein soll und muss, gerade wenn man Verantwortung trägt, aber man sollte eben nicht hastig sein und man sollte dieser Reflexion den richtigen Raum bieten. Dann kann Mindset auch nochmal zur Superpower werden, aus meiner Sicht.
Ja, nee, du hast schon recht. Also aus meiner Erfahrung gibt es durchaus Vorstände, Geschäftsführer, die auch immer noch mit Sportpsychologen von Bundesliga-Vereinen, von Olympiateilnehmern, wie auch immer, zusammenarbeiten. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und die haben das aber auch über die Jahre sehr stark schätzen gelernt oder den Mehrwert dann erkannt. Und ja. Du sagst ja, dein erstes Mindset heißt ja so schön, be yourself, no compromises. Jetzt ist ja die Welt wahnsinnig schnell. Es passiert wahnsinnig viel gleichzeitig, neue Informationen Tag für Tag. Es gibt Benchmarks, es gibt Best Practices und so weiter und so fort. Was würdest du denn sagen, wie bleibt denn eine Führungskraft dann bei sich? Wie bleibt sie yourself, ohne den Anschluss zu verlieren mit dieser Geschwindigkeit?
Auch das ist wie eigentlich alle diese fünf Mindsets, über die ich auch spreche und schreibe und auch als Führungskraft selbst den Exkurs, moderne, fortschrittliche Führung heißt ja nicht, den einen Führungsstil zu haben, sondern auch flexibel und adaptiv zu sein und auf sich auf unterschiedliche Situationen auch einlassen zu können. Und so ist es letztendlich auch, dass jede dieser Haltungen immer ein gewisses Spannungsfeld mit sich bringt. Und dieses Be Yourself, No Compromises oder Be Yourself Beyond Winning heißt explizit nicht, dass ich mich von den Besten lernen muss und sollte. Nur wenn ich immer nur anderen hinterherlaufe, auch da werde ich ziemlich gut werden oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wer nur in seinem eigenen Saft kocht, ist sozusagen auf der vereinfacht gesprochen untersten Ebene. Wer ständig Benchmarking betreibt, wird sehr viel weiterkommen. Aber wer immer nur anderen hinterherläuft und imitiert, wird wahrscheinlich maximal der Zweitbeste werden, weil man gar nicht weiß, wo eigentlich die eigenen Potenziale liegen. Und ich habe das in Unternehmen oft erfahren. Man ist in einer Restrukturierung, einer Transformation. Es gibt irgendjemand, der ein Unternehmen, das besser ist, Marktführer ist, und man sucht sich dann 2, 3 Benchmarks raus, die ja vielleicht auch ein Stück weit von außen zugetragen wurden über Investoren, Aufsichtsräte, Eigentümer. Daran müsste man doch mal arbeiten, und dann orientiert man sich nur an denen und setzt alle Kraft daran, in denen so gut zu werden wie der Wettbewerb. Und nach einem Jahr ist man da und plötzlich erkennt man, der Wettbewerb ist in dem Bereich ja jetzt auch wieder weitergegangen und nicht da stehen geblieben. Und man hat aber vielleicht das, was einen selbst ausgemacht hat, dabei gar nicht genügend gewürdigt und ausgeschöpft. Und deswegen ist mein Plädoyer, Benchmarking unbedingt, von den Besten lernen unbedingt, aber nicht die Besten imitieren. Im Sport fand ich es immer, das Spannendste im Sport ist doch, wenn man derjenige ist, den andere imitieren. Also wenn man den selber den Anspruch hat, so gut zu sein, dass andere versuchen, einen zu imitieren. Und das zu übertragen, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Anspruch und Punkt, wenn man wirklich den Anspruch auch an sich selbst hat, Marktführer zu sein, herausragende Produkte zu entwickeln, das Unternehmen mit all seinem Potenzial auszuschöpfen.
Ja. Du sagst ja auch, Druck kann als Privileg gesehen werden. Es ist ja auch aus dem Sport bei den US Open, wenn man in das große Tennisstadion reingeht, ist ja Pressure is a privilege, den schönen Ausdruck. Ja. Und Druck als Privileg, so das größte Kompliment, dass man sich erarbeiten kann. Aber es gibt natürlich auch Führungskräfte, die nachts wach liegen, irgendwie an dem Druck vielleicht auch kaputt zu gehen, drohen. Was würdest du denn sagen, wo ist die Grenze zwischen Druck ist ein Privileg und Überlastung, aber auf der anderen Seite?
Vorneweg möchte ich schicken, wir sprechen hier über Druck, der nicht existenziell ist. Es gab mal einen Spruch von dem Fußballtrainer Sandro Wagner, der kurz bevor er dann auch, glaube ich, den Job verloren hat und ein Spiel verloren hat, gesagt hat, ob er Druck verspürt, hat er gesagt, der Familienvater, der nicht weiß, wie er nächste Woche seine Kinder zu ernähren hat, der spürt Druck. Das möchte ich vorneweg sticken, weil Menschen, die in schwierigen Situationen sind, mögen das vielleicht falsch verstehen. Das meine ich damit explizit nicht. Ich rede darüber, den Luxus zu haben, in Führungsverantwortung zu sein, erfolgreich im Leben zu stehen, aber auch zu spüren, dass mit dem Erfolg natürlich auch die Erwartungen vor allem an einen selbst steigen. Druck ist ja eigentlich erstmal neutral, also der ist ja per se nicht positiv oder negativ und faktisch, mich zwingt ja letztendlich keiner nachts wach zu liegen, physisch schon mal nicht. Insofern versuche ich so sehr dafür zu plädieren, zu sagen, dass Druck Anerkennung in Echtzeit ist. Druck ist die erarbeitete Resonanz, die ich bekommen habe, weil ich in einer bestimmten Situation vielleicht auch in der Vergangenheit noch besser war als andere oder weil man von mir eben den Unterschied erwartet und ich Unterschiedsspieler sein kann. Und deshalb geht es aus meiner Sicht darum, nicht Kontrolle zu simulieren, sondern Bewegung zu gestalten und idealerweise das so rumzudrehen, dass sie sagen, Mensch, wenn das jetzt von mir erwartet wird, ist es doch das beste Zeichen von Relevanz. Ich weiß, das ist in schwierigen Situationen, wo man vielleicht auch Angst um seinen Job hat, wahnsinnig schwer. Aber wenn man das einmal im Kopf drin hat, habe ich jetzt auch schon mit vielen Unternehmen und Führungspersönlichkeiten gesprochen und die haben mir das zurückgespielt, dass nach einer Zeit, dass zumindest in vielen Situationen zu einer anderen Schlussfolgerung wird, zu einer anderen Souveränität im Umgang mit Druck. Ich habe das mal bei einer Restrukturierung von einem großen Unternehmen, 10.000 Mitarbeiter, die in der dritten Transformationsstufe standen, auch in der Keynote erzählt. Und da habe ich gesagt, Mensch, ihr seid jetzt die 100 Leute, ich weiß, das ist ein ganz schwieriges Meeting, dieser Workshop, und ihr seid die 100 Leute, von denen die 10.000 da draußen jetzt erwarten, dass ihr jetzt endlich den Durchbruch schafft. Und ihr müsst nochmal ein paar harte Entscheidungen treffen, vielleicht sogar Arbeitsplätze abbauen, Standorte schließen, was auch immer. Aber überlegt mal, ihr sitzt in diesem Raum und die anderen sitzen da draußen. Und die hängen davon ab, was ihr entscheidet. Überlegt euch mal, was das für ein Privileg ist. Und überlegt euch mal, wie das war, als ihr noch nicht in diesem Raum wart. Und als ihr das einfach annehmen musstet, ob ihr wolltet oder nicht, was diejenigen, die unter Druck standen, entscheiden müssen. Also dieser Erwartungsdruck ist das Privileg, dass ihr euch die Möglichkeit erarbeitet habt, Entscheidungen zu treffen. Versucht das so anzunehmen. Es kann nicht immer gelingen, aber das ist meine ganz feste Überzeugung. Kann fast jedem häufiger gelingen, das so zu sehen, anstatt es als negative Bedrohung anzunehmen.
Ja, absolut. Du sagst ja auch bei der Europameisterschaft 1995, glaube ich, im Wasserball hast du im entscheidenden Moment den Ball, ich glaube, vertändelt. Weniger, weil du es nicht konntest, sondern weil du ja Angst vor der Niederlage hattest. Das hast du zumindest im Nachhinein dann auch gesagt. Und dass es viele Jahre gedauert hat, bis du das überhaupt verstanden hast. Was hast du begriffen, was damals passiert ist? Wie kann man das vielleicht auf Führungskräfte übertragen, die unter Druck Entscheidungen treffen müssen?
Das ist ganz spannend, weil ich das wirklich erst Jahre später so richtig selbst verstanden habe, was das eigentlich, was ich noch sehr viel mehr daraus hätte lernen können. Denn ich hatte kurz vor Ende in der Tat eigentlich den Ball auf der Hand, hätte die Entscheidung treffen können, habe es aber vertändelt, weil ich mehr Angst davor hatte, das Falsche zu tun, anstatt einfach, wenn ich mit Selbstbewusstsein, Entschlossenheit war, das Tor frei, ich hätte den Ball einfach reinschießen können. Und im Nachgang habe ich die Situation dann mal einem Coach erklärt und die hat dann gesagt, hat mich dann so lange provoziert und gefragt, weißt du eigentlich, warum du verschossen hast? Und ich habe mir gesagt, was will sie? Sie hat keine Ahnung vom Wasserball. Bis mir selbst gekommen ist, ja, ich habe verschossen, weil ich Angst hatte zu verschießen. Und ich habe das dann interessanterweise eine ähnliche Situation erlebt nach einigen Wochen bei der Deutschen Bank, als ich einen vertrauten Kollegen aus dem Vorstand mal um Feedback gebeten habe. Und das, was er da Positives gesagt hat, das habe ich schon wieder vergessen. Aber er hat eben auch gesagt, Mensch, Michael, trau dich doch mehr. Mach doch noch mehr Punkte. Und ich habe dann gesagt, ja, ich muss die Branche erst kennenlernen, bin ja neu hier und will auch nicht als der Besserwisser. Und dann plötzlich habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das ist eigentlich wie damals bei der EM. Ich traue mich nicht genug, etwas zu machen, zu riskieren. Dadurch bleibe ich unter meinen Möglichkeiten und dadurch bin ich vielleicht sogar nicht so entschlossen, und selbstbewusst und klar in dem, was ich äußere. Und deswegen, und auf der anderen Seite steht eben in diesem Mindset noch der Punkt, dass wir alle natürlich Niederlagen hassen. Also Sportler wie Führungskräfte, wie Unternehmer, wie eigentlich jeder Mensch, wer will schon gerne verlieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch wenn es etwas schon plattgetreten ist, aber aus den Niederlagen lernen wir immer viel mehr als aus einer Siegesserie. Weil in der Siegesserie wissen wir, das funktioniert, aber mit der Niederlage wissen wir, wo wir noch mehr hinschauen müssen. Und auch eine abgelehnte Vorstandsvorlage tut wahnsinnig weh, aber führt ja meistens dazu, dass man auf der einen Seite realisiert, ja stimmt, da ist irgendein Punkt, auch wenn es jetzt vielleicht jemand war, der man glaubt, der will einem was Böses tun, der hat irgendwas rausgekitzelt und das war vielleicht auch nicht. Aber irgendwie weiß man ja dann oft, ja stimmt, da hatte ich noch eine Schwäche. Aber wenn ich jetzt nochmal in den Vorstand zurückgehe mit meinem Konzept, dann will ich das aber auf gar keinen Fall nochmal erleben. Und dann geht man noch tiefer rein und hinterfragt sich noch mehr und kommt meistens auf eine Ebene, die hätte man nie erreicht, wenn es durchgelaufen wäre. Und wie gesagt, keiner strebt absichtlich Niederlagen ein. Aber was mir, worauf es mir bei diesem Mindset ankommt, auf der einen Seite, wer Angst vor der Niederlage hat, schöpft sein Potenzial nicht aus und provoziert vielleicht sogar die Niederlage erst recht. Und zum Zweiten, die Niederlage ist nicht das Drama. Wer nie scheitert, wer nie eine Niederlage hat, hat entweder nicht genug oder nicht Neues wirklich ausprobiert. Und das wäre doch schade, wenn man am Ende zurückschaut und sagt, ich bin unter meinen Möglichkeiten geblieben. Man kann unter seinen, wenn man allerdings Angst vor der Niederlage hat, ist meine These, wird man immer unter seinen Möglichkeiten bleiben.
Aber ist es nicht so, dass in vielen Unternehmenskulturen Niederlagen am Ende des Tages bestraft werden? Oder bestraft ist vielleicht ein hartes Wort, sondern nicht dazu genutzt werden, um auch wirklich daraus zu lernen.
Absolut. Das ist also meine Lieblingsdefinition von Unternehmenskultur ist, es ist die kollektive Erinnerung eines Unternehmens. Und kollektiv und Erinnerung heißt, keiner kann das alleine entscheiden, bewegen, verändern, stabilisieren. Und Erinnerung heißt, das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern sowas braucht Zeit. Und man braucht natürlich auch geschützte Räume, um scheitern zu können. Unternehmen haben das ja funktional, zum Beispiel in der Entwicklungsabteilung, wo Scheitern ja noch sehr viel mehr dazugehört, weil wenn ich es ausprobiere, komme ich auf neue Ideen. Aber in anderen Bereichen, wie du sagst, ist es eben viel zu oft stigmatisiert. Und wenn in Unternehmenskulturen Scheitern systematisch verborgen wird und die Angst vor persönlichem Reputationsverlust zu groß ist, dann werden auch Niederlagen weggedrängt, werden unsichtbar und damit lernlos letztendlich. Und ich glaube, dass das eine kollektive Aufgabe eines Führungsteams ist. Natürlich oft das sozusagen des Chefs, im Unternehmen ist es CEOs oder Bereichsvorstand oder Bereich auch eines Teams. Man muss da schon mit Beispiel vorangehen. Und es erfordert aber hartnäckige, dauerhafte, kulturelle Arbeit im Sinne von sich dieses Themas immer wieder annähern und es eben nicht stigmatisieren. Sonst ist es naiv anzunehmen, dass probier es einfach aus. Wenn du verlierst, ist ja nicht so schlimm. Es gibt Unternehmenskulturen, dann überlebt man da keine 3 Wochen in der verantwortungsvollen Position. Die können relativ gesehen auch erfolgreich sein. Man kann auch sagen, wenn du dich da aus anderen Aspekten wohlfühlst, kann das ja auch durchaus aus anderen Aspekten Sinn geben. Mir geht es ja nicht darum zu sagen, wer ist per se gut oder schlecht, sondern mir geht es darum, könnte man vielleicht nicht sogar noch mehr aus sich rausholen oder noch besser, auch im Sinne von noch zufriedener und noch erfüllter mit dem agieren, was einem mitgegeben wird, was man als Asset hat, was man als Talente hat. Und da ist eben dieser Umgang mit Niederlagen ein ganz entscheidender kultureller Erfolgsfaktor.
Ja, das deckt sich auch schön mit Gesprächen aus vorherigen Episoden ja im Podcast, die ja allesamt mit unterschiedlichen Unternehmenslenkern auch stattfanden. Da ist oft auch der Tenor, 2/3, wenn das gute Entscheidungen waren, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, dann ist es schon ein sehr, sehr guter Schnitt.
Absolut.
Das deckt sich ja absolut auch mit deiner Aussage.
Und vielleicht darf ich das ganz kurz noch nutzen, um einem nochmal auf den vorherigen Punkt zu bringen. Übrigens, Entscheidungen treffen zu dürfen, ist ein großes Privileg. Wie cool ist das denn, dass ich entscheiden darf oder dass ich idealerweise mein Team fragen darf und das mir einen tollen Vorschlag macht und ich mit dem Team gemeinsam entscheide, aber vielleicht auch in keiner mehr weiter weiß, gefordert bin und ich die Autorität habe oder das Vertrauen habe, dass ich Entscheidungen treffen darf. Und ich habe immer gerne entschieden, sage ich jetzt im geschützten Raum, habe natürlich auch genug Situationen gehabt, wo ich am liebsten der Entscheidung ausgewichen wäre, weil sie unbequem, risikoreich, ins Ungewisse eingeführt hat. Aber 2/3 ist schon ein sehr guter Wert, würde ich sagen, ja.
Ja, ich glaube, da gibt's ja auch wieder das schöne Beispiel aus dem Sport. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen sportlich angehaucht. Wenn wir uns Roger Federer anschauen, ist ja auch unbestritten einer der besten Tennisspieler der Welt gewesen. Muss man ja jetzt sagen, der hat ja, glaube ich, auch nur knapp über 50% seiner
58% seiner Punkte gewonnen, glaube ich. Also
gewonnen, also eigentlich schon wahnsinnig viel. Aber ich glaube, da kann man auch ziemlich viel an Input rausfiltern, was das über den Umgang mit Rückschlägen auch sagen kann, dass sie unvermeidbar notwendig sind.
Und auch wieder die Verbindung zu Druck. Also wenn er 58% gewonnen hat, dann hat er dann, wenn es drauf ankam, die gewonnen. Es kommt, und wenn es drauf ankommt, ist Druck da. Da sind wir wieder bei dem Prinzip. Und Novak Djokovic hat mal gesagt, die ersten 100 Spieler in der Tennis-Weltrangliste sind physisch alle gleich. Die unterscheiden sich nur in der Frage, wie sie mit ihrer Mentalität, mit der Spiel- und Wettkampfsituation umgehen. Vielleicht ein Stück weit übertrieben, weil ich glaube schon, dass es da auch physische noch Differenzen gibt. Aber wenn so eine herausragende Persönlichkeit sowas sagt, ist da definitiv was dran.
Ja. Dann muss man das Thema Kompensation anschauen und auch für die Brücke zwischen Sport und Business schlagen. Im Sport ist es ja, dass in der Kompensation, da wächst der Muskel. Es ist ja auch dieses Prinzip der Superkompensation. Wie kann man das Prinzip denn auch auf Führungsetagen übertragen?
Ja, in einem Buch, das ich auch zitiere, habe ich mal diesen Satz gelesen, tue heute nichts, von dem du dich bis morgen nicht erholen kannst, um wieder in die Ausgangssituation zurückzukommen, und habe dann geschrieben, das ist für einen Unternehmensalltag vielleicht ein kleines Stückchen naiv, weil wir alle kennen gerade Restrukturierungsphasen oder Phasen, wo es um Jahresabschluss oder Quartalsergebnis oder irgendwas Drängendes gibt, wo man auch einfach mal bereit sein muss, quasi eine Nacht durchzuziehen oder 2-3 Tage. Nur man bezahlt den Preis definitiv, wenn man sich dann nicht wieder die Ruhe nimmt, um mindestens auf die Ausgangssituation zurückzukommen. Und im Sport ist es eben so, wenn man das nicht macht, dann trainiert man sich quasi in den Keller und beschäftigt sich zwar, aber leistet nicht mehr. Und es ist eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte aus meiner Sicht, diese Balance zwischen Belastung und Entlastung hinzukriegen. Denn am Ende ist ja beides erforderlich, um in die richtige Balance zu kommen. Also unnachgiebig zu sein, ohne Ruhe zu finden oder Superkompensation zu finden, führt zur Erschöpfung. Und nur smart zu sein, ohne unnachgiebig zu sein, ist letztendlich die Komfortzone. Ja, beides muss adressiert werden und gemanagt werden. Und das ist ja auch schön, sonst bräuchte es ja auch keine Führung. Denn es gibt dafür kein Patentrezept. Aber es gibt aus meiner Sicht die Herausforderung und den Anspruch, diese Ambivalenz aktiv anzunehmen und zu gestalten.
Ja. Kannst du ein bisschen konkreter werden, auch vielleicht aus deiner eigenen Karriere oder was du in deinem Umfeld erlebt hast, was Kompensation bedeutet, wie unterschiedlich die auch aussehen kann?
Ich habe in meinen frühen Beratungsjahren mal ein ganz spannendes Projekt gehabt, war ein globales Medienunternehmen und in der ersten Phase musste ganz früh, ganz schnell analysiert werden, wo die Potenziale sind und ich war noch quasi in der Beraterrolle und dann kamen, nachdem wir fertig waren, nach den ersten Analysen der Projektleiter rein, der hat sich das dann angeschaut. Hatte natürlich nicht die Detailerfahrung, hat aber dann erste Korrekturen gemacht. Dann kam der Principal, dann kam irgendwann der Partner und am Ende kam noch der Senior-Partner aus den USA reingeflogen. Und gefühlt haben alle, sagen wir mal, eine Fußnote verändert. Ich überspitze jetzt mal und irgendwie die Überschrift umformuliert. Und ich habe jedes Mal gedacht, meine Güte, und dafür bekommen die jetzt ein vielfaches Gehalt von mir und haben ja keine Ahnung von den Details. Aber es war ein extrem erfolgreiches Projekt und die Präsentation im Nachgang habe ich dann die V0 und die V17 nebeneinander gelegt und habe gemerkt, eigentlich ist in der Tat vieles nicht sehr viel anders, aber die Kompaktheit und die Überzeugungskraft, die konnte erst dadurch entstehen, dass man sich wirklich immer wieder gefragt hat, warte mal ganz kurz, is this the best we can do? Oder ist da noch irgendwas übrig, was wir vielleicht herauskitzeln können? Und Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, von dem habe ich neulich das Zitat gelesen, eine Organisation wird von Natur aus immer langsamer und man muss sie immer wieder aufrechterhalten, um nach vorne zu gehen. Das ist das Erlebnis. Und dann habe ich aber in der zweiten Phase dieses Projektes erlebt, sind wir in der Umsetzung eines Arbeitspaketes zu einem Klienten versetzt worden. Und da war der Klient, Geschäftsführer und Projektleiter, ein Typ, der gesagt hat, also ich will jeden Abend um 19 Uhr Bericht von euch haben, was ihr geleistet habt. Und den besprechen wir dann nächsten Morgen um 8:30. Der hat quasi gar keinen Raum zugelassen, dass wir nach 19 Uhr noch groß was arbeiten konnten. Und wir haben plötzlich gemerkt, dass über die Zeit, auch im Verhältnis zu anderen Teams, die Qualität unserer Arbeit immer besser wurde, weil wir dann abends auch mal zum Sport gegangen sind und unterhalten haben und ein Dinner gemacht haben oder einfach mal ein Buch gelesen haben, was sonst im Strategiealltag ehrlicherweise gar nicht mal unbedingt so üblich war, auch zu den Zeiten. Und dadurch ist die Qualität gestiegen. Ich habe quasi in einem Projekt erlebt, dass beides ganz entscheidende Faktoren sind. Einmal diese Frage, ist this really the best we can do? Oder können wir nicht nochmal eins drauflegen und dabei auch andere Perspektiven dazulassen? Und auf der anderen Seite, wenn man nicht den schützenden Raum hat, zu denken, zu reflektieren, dann beschäftigt man sich, aber man leistet aus meiner Sicht nicht mehr wirklich.
Ja. Eins deiner fünf Mindsets heißt ja auch Sing when you win and next. Mhm. Du sagst ja auch, dass viele Spitzensportler bereuen, dass sie ihre größten Momente, die sie gehabt haben, nicht wirklich so genossen haben, wie sie es jetzt vielleicht machen würden. Wenn wir uns die Businesswelt anschauen, werden da deiner Meinung nach Erfolge auch zu wenig gefeiert? Und was könnte Feiern denn überhaupt bedeuten?
Feiern bedeutet nicht, dass ich nach jeder guten Vorstandspräsentation eine Runde schmeißen muss. Es bedeutet erstmal die Achtsamkeit davor, etwas erreicht zu haben, um diese Energie für die nächsten Phasen nutzen zu können. Und gleichzeitig, glaube ich, geht das Menschen mit Leistungsanspruch fast in allen Fällen dann gleich. Die haben was erreicht und wollen dann eigentlich schon direkt haben das nächste Ziel vor Augen. Das ist auch gut so, weil es ein innerer Motor ist, der einen wirklich auch antreibt und der einen auch motiviert und einem auch ein gutes Gefühl geben kann, wenn man es eben nicht überreizt. Auf der anderen Seite, hast du es gerade gesagt, habe ich eine ganze Reihe von Sportlern kennengelernt. Einer ist Maximilian Reinelt, leider schon viel zu früh verstorbener Olympiasieger im Deutschlandachter, der bei seiner Athletenverabschiedung zu uns gesagt hat, ich habe eigentlich alles erreicht in meiner Karriere. Ich habe nur leider im Nachgang betrachtet, in dem Augenblick des Erfolges nicht einmal angehalten, sondern habe sofort ans Nächste gedacht. Und das ist das Einzige, was ich korrigieren würde, hat Andrea Petkovic neulich mal in der Fernsehshow abends gesagt, als sie gefragt wurde, wie das war, als sie Top 10 war. Und dann hat sie gesagt, vielleicht der einzige Moment in meiner Karriere, den ich so bereue, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht gesagt habe, cool, ich bin in den Top 10, sondern sofort gedacht habe, wie kriege ich denn die anderen 8 oder 9 vor mir jetzt noch eingecasht? Und wer sich das nicht nimmt, diesen kurzen Moment der Achtsamkeit, das kann Steve Jobs war ja bekanntlich, oder ihm sagt man nach, nicht unbedingt eine empathische Führungskraft, die sich zu viel mit auch Gefühlen und Themen von Mitarbeitern aufgehalten hat. Aber es gibt diese Geschichte, dass als Apple das erste Mal Microsoft in der Marktkapitalisierung überholt hat, er eine E-Mail an alle Mitarbeiter geschrieben hat und gesagt hat, ich wollte einfach nur mal kurz allen sagen, wisst ihr, was heute passiert ist? Das wollte ich einfach nur noch mal anerkennen. And now back to work. Ja, dann war sozusagen wieder der alte Steve Jobs. Und was können diese kleinen Momente sein? Diese kleinen Anerkennungen können auch gerne größere Feiern sein, aber die wichtig sind. Und Dan Cable, einer der führenden Forscher, auch von der London Business School, hat nachgewiesen, dass in Transformationsprojekten die Fähigkeit, kleine Erfolge zu würdigen, statistisch die langfristige Transformationswahrscheinlichkeit und Performance erhöht. Weil wenn man, also jedes Projekt fängt mit einer Euphorie an, dann irgendwann flacht die Euphorie ab und dann kommt man in so ein Tal, wo es dann doch schwieriger wird als gedacht. Die Erfolge stellen sich noch nicht so ein und das ist sozusagen die Championszone. Wer es in dieser Phase schafft, auch aus kleinen Erfolgen wieder Energie zu schöpfen, der wird es schaffen, auch diese Form der Kompensation hinzubekommen und wirklich eine Transformation oder eine Weiterentwicklung erfolgreich auf die nächste Stufe zu führen. Wer das nicht schafft, wird irgendwo in diesem Tal hängen bleiben, weil er sich die Energie nicht zurückholt. Und deswegen, glaube ich, ist auch eine Pflicht von Führungskräften, sich gegenseitig Kraft zu geben durch kurze Anerkennung, durch größere Anerkennung. Das kann ein handschriftlicher Zettel sein, das kann eine kurze E-Mail sein, das kann auch das explizite kurze Benennen in einem Teammeeting sein, aber mit einer direkten Ansprache. Also wenn ich jetzt in das Team sage, ihr habt das alles super gemacht, ist es bei weitem nicht so effektiv, wie wenn ich sage, also das war klasse und Markus, wie du diese Analyse noch auf das nächste Level gebracht hast und dann aktiv auf den Kollegen oder den Kunden X zugegangen bist und ihn überzeugt hast, das hat uns wirklich geholfen. Ja. Was das auf einmal auslöst, was das für einen Unterschied macht in der Energie, die man daraus zieht, ist, hoffentlich kann man sich direkt vorstellen. Und darauf kommt es mir bei diesem Mindset an. Auch die wissenschaftlich erforschten Systematiken, dass biologisch das ein wirksamer Kraftstoff ist, diese Anerkennung, das in angemessener Weise immer wieder auch zu nutzen.
Ich würde gerne auf dich eingehen und kann man, glaube ich, auch schön die Brücke schlagen zum Thema Motivation. Du sagst ja auch, Motivation kommt von innen, die kann man nicht von außen reingeben. Wenn so, das sind ja positive Motivatoren, Purpose, Potenzial. Negative Motivatoren sind Geld, Status, Gewohnheiten. Gab es vielleicht bei deiner Karriere Zeitpunkte, wo du gemerkt hast, dass du auf der falschen Seite, auch wenn das vielleicht übertrieben dargestellt ist, unterwegs bist, dass zu viel negative Motivatoren gerade auf dich einwirken?
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich habe immer wieder Situationen beobachtet, wo ich auch selbst gemerkt habe, oh, bist du hier noch deinen Prinzipien treu? Und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Und wenn man in einer Rolle ist, wo man zum Beispiel sehr gut verdient oder durch die Rolle, das ist ja nicht die Person, durch die Rolle eine besondere Aufmerksamkeit gewinnt, dann ist, glaube ich, jeder Mensch immer ein Stück weit versucht zu glauben, oh, das bin ich und nicht zu erkennen, ja, ich mache den Unterschied, aber es ist letztendlich mal die Rolle. Und dann vielleicht auch so ein Stück weit, was du zitiert hast, ist dieses, wie ich finde, wirklich tolle Konzept von Doshi und McGregor, dass sie eben sagen, Play, Purpose und Potenzial sind sozusagen die direkten Motivatoren. Und Anerkennung, Gewohnheit und materielle Anreize sind eigentlich die indirekten, die meist sogar negative Einwirkungen haben. Und wenn man das erste Mal hört, denkt man so, ja, aber muss ja Geld haben und muss ja irgendwie Anerkennung. Und nee, das heißt ja nicht, dass es auch bei sein kann. Aber wenn das dominiert, dann führt das meistens in die falsche Richtung. Und ich habe mich dabei auch ein, zwei Mal erwischt. Dann waren Freunde, echte Freunde auch hilfreich, die gesagt haben, du, ich habe das Gefühl, du verlierst dich gerade ein bisschen oder ich erkenne dich nicht mehr so, wie ich dich seit 20 Jahren kenne. Und mir ist es, glaube ich, glücklicherweise auch immer dann gelungen, das anzunehmen und dann einen Schritt in eine andere Richtung zu machen oder einen Schritt nach vorne oder halt zur Seite zu machen. Gefeit ist man davor nie, aber es gibt ja diesen einfachen Spruch, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich glaube, wenn man sich dessen immer wieder bewusst macht, dann kann man da schon auch viel selbst in die Hand nehmen und steuern.
Na, auf alle Fälle. Auf Basis deines Buches, deiner Erfahrung, wenn wir in die Zukunft blicken, nächste Generation von Führungskräften, jetzt zum Abschluss auch nochmal, was würdest du denn sagen, was muss eine nächste Generation mitbringen, was jetzt nichts mit Fachwissen oder mit Netzwerk zu tun hat, um erfolgreich zu sein, um motiviert zu sein, um Purpose zu finden?
Was sehr spannend war, gerade in der Zeit der Deutschen Bank, habe ich immer einmal im Jahr mit den Graduates einen Call gemacht, weltweit, und ungefähr 1000 waren das. Und wir haben vorher abgefragt, auch so Fragen wie, warum, wonach, nach welchen Kriterien sucht ihr euch den Arbeitgeber oder den Job aus? Und war interessant, dass gerade in der Finanzbranche, natürlich ist Geld auch immer noch ein wichtiger Faktor, aber er hat tatsächlich relativ zu anderen Faktoren abgenommen. Und was zugenommen hat, ist auf der ersten Punkt, das ist, glaube ich, nichts, keine neue Erkenntnis und überraschend, dieser Begriff Purpose, der, also Sinnhaftigkeit dessen, nicht unbedingt nur immer das Unternehmen, sondern auch der konkreten Arbeit, die ich mache. Das hängt auch zusammen mit den anderen Faktoren, nämlich habe ich empowering leadership und habe ich die Möglichkeit, was zu lernen. Und wie man früher vielleicht sagte, einmal Deutsche Bank, immer Deutsche Bank oder einmal Siemens, immer Siemens, ist, glaube ich, die heutige junge Generation sehr viel experimentierfreudiger, sucht aber auch mehr Kontext. Ja, und das verführt dann Persönlichkeiten in meiner Generation manchmal dazu, weil es auch anstrengender ist, teilweise die zu führen, weil es eine neue Form von Reflexion erwartet. Dann gibt es ja diese Thesen, diese Generation ist vielleicht nicht mehr bereit, oder ich habe eine komplett gegenteilige Erfahrung gemacht. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht mit meinem Verhalten, wie ich groß geworden bin, damals Aufstieg, sehr Stereotyp, Dienstwagen und so weiter eine Rolle gespielt hat. Das ist nicht mehr das, womit ich heute die Top-Talente gewinnen kann. Aber wenn ich sie gewinne mit eher den Faktoren, die ich gerade genannt habe, dann haben die aus meiner Sicht nochmal eine andere Ebene an Eigenenergie, an eigener Initiative, als ich das vielleicht vor 30 Jahren hatte. Und ich glaube deshalb, dass es in der Tat diese Faktoren sind, die wir als sozusagen Generation, die jetzt, ich habe mein Alter genannt, die jetzt die jungen Generationen anführen, die wir beachten müssen. Und wie ich vorhin schon mal sagte, hat ja die Leadership-Theorie auch schon gezeigt und bewiesen, dass große Verantwortung nie heißt, dass man nur einen Führungsstil hat, sondern dass man flexibel sein muss, dass man sich auch, ohne sich selbst zu verlieren natürlich, die Authentizität ist die entscheidende Basis für alles, aber dass man in der Lage ist, mit dieser Generation genauso umzugehen wie mit der Generation, in der man selbst groß geworden ist. Und ich glaube, wer bereit ist, das zu verbinden, der wird auch Erfolg haben.
Michael, noch eine letzte Frage. Wenn jetzt Erfolg das Produkt aus Talent, Training und Mindset ist, du selber, an welchen dieser drei Faktoren arbeitest du gerade am meisten?
Ganz klar Mindset. Das ist auch der Schwerpunkt meines Buches. Meine Lebensgefährtin sagt immer so schön, ich glaube, du hast alle Bücher gelesen, die es in dem Bereich gibt. Alle habe ich natürlich nicht gelesen, aber ich habe viele gelesen und habe mich viel damit beschäftigt, weil ich Mindset auch gerade jetzt mit der letzten Erfahrung als angestellter Manager als das entscheidende Bindeglied zwischen Vision und Werten und Frameworks und Prozessen für Führungskräfte betrachte, weil Führungskräfte ja dafür da sind, auch das Unvorhergesehene oder die Weiterentwicklung zu gestalten. Und das kann man weder in existierenden Prozessen und Frameworks abbilden, noch erkennt man das in der Vision oder Strategie, sondern muss man handeln. Und deswegen fasziniert mich das aktuell so sehr, daran zu arbeiten. Ich glaube aber auch, dass die technologischen Entwicklungen, die wir erfahren, dieses Schlagwort Skills are the currency of the future oder unter dem Thema Upskilling, Reskilling, also immer wieder neu Talent und Skills zu entwickeln, das finde ich ähnlich faszinierend, aber auch dafür ist aus meiner Sicht die Stellschraube in hohem Maße die Haltung, mit der ich daran gehe, wie ich immer wieder bereit bin, mich auf neues Terrain zu wagen, was auszuprobieren, was vielleicht nicht von mir kommt, sondern von anderen kommt. Und das sind für mich vor allem Haltungsfragen. Aber, um den Kreis wieder zu schließen, es muss eben immer mit den anderen Faktoren einhergehen, weil ansonsten wäre das eine naive Vorstellung, dass Mindset alleine der Erfolgsfaktor ist, der einen dauerhaft nach vorne und nach oben bringt.
Absolut. Sag ja nochmal, wann erscheint dein neues Buch jetzt?
Am 3. Juni erscheint es und ich freue mich auf Feedback dazu. Wir sind auch dabei, parallel noch weiter zu forschen, die Unterschiede herauszufinden zwischen Unternehmern, Managern, Spitzensportlern, Bevölkerung, aber teilweise auch Künstlern. Da wird sicherlich auch in Zukunft noch neue Aspekte geben, die ich dann teilen werde. Aber das Konzept, über das wir hier auch gesprochen haben, das ist auch mit vielen weiteren Geschichten über bekannte und unbekannte Unternehmen, über bekannte und weniger bekannte Sportler, dann ab 3. Juni Buchhandel erhältlich.
Sehr spannend, sehr inspirierend. Michael, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke.
Ich danke dir auch, Markus. Vielen Dank für die guten Fragen und die spannenden Fragen. Danke dir.
Das war Erfolgsmuster, der Leadership-Podcast von Lohmann Executives. Weitere Informationen zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie wertvolle Impulse für Ihre eigene Führungsarbeit mitnehmen konnten, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.